In dieser Podcast-Folge gehen wir mal einer Frage nach, die ich bewusst jetzt etwas provokanter stelle, nämlich muss eigentlich Aquaristik immer so viel Arbeit machen? Ebenso gibt es natürlich einige Updates rund um meine Aquahelper-App und natürlich den Podcast des Monats. Also, das wird gut. Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 65. Folge des Aquaaffin Podcasts. Ja, muss Aquaristik immer so viel Arbeit machen? Eine bewusst provokant gestellte Frage diesmal von mir. Ich habe gedacht, wir nehmen jetzt in dieser Podcast-Folge mal wieder ein etwas kontroverseres Thema auf, da ich denke, dass dieses Thema ja doch sicherlich einige von euch rumtreibt. Und lass mich vielleicht kurz erklären, woher dieses Thema jetzt kommt. Ich habe mich natürlich für diese Podcast-Folge so ein bisschen vorbereitet und habe dann auch festgestellt, weil ich natürlich auch gerade andere Content-Creator-Kollegen verfolge, egal ob es jetzt der deutschsprachige Raum ist oder zum Beispiel auch der internationale Raum, da schaue ich mir natürlich auch dann Videos, Instagram-Posts oder sonst was an und stelle dann immer wieder fest, oh, okay, also andere nehmen das Ganze sehr, sehr viel ernster oder haben eine sehr, sehr ausgefeilte Routine, wie sie irgendwas machen, in welchen Intervallen und sehr, sehr viel Liebe ins Detail mehr oder weniger da reinstecken. Und dann stelle ich mir immer so die Frage, okay, sollte ich das eigentlich auch machen? Also ist irgendwas falsch mit mir? Oder falsch mit den anderen kann man jetzt nicht sagen, aber ist da irgendwas nicht richtig? Also das heißt, dass einer von beiden irgendwie vielleicht überreagiert, ich weiß es nicht. Und deswegen habe ich gedacht, nehme einfach mal dieses Thema mit in diese Podcast-Folge hier rein. Und ich finde das immer vor allem cool, wenn du dir auf Instagram beispielsweise Bilder anguckst, dann siehst du ja meistens gerade ja doch eher Bilder aus dem Aquascaping, würde ich jetzt sagen. Das heißt, sehr schöne Aquarien, die natürlich sehr schön in Szene gesetzt sind, die natürlich auch immer tipptopp aussehen. Ja, an diesen Aquarien ist in der Regel nichts auszusetzen. Natürlich hat der ein oder andere schon mal so einen Einblick hinter die Kulissen gegeben. Das heißt, dass zum Beispiel der ein oder andere Content Creator natürlich auch dann schon mal gesagt hat, hey, natürlich, klar, wenn ich jetzt Bilder oder Videos von meinem Aquarium mache, und das ist bei mir, ich sag mal, in gewisser Weise zumindest ähnlich, dann bereite ich natürlich diese Bilder vor. Das heißt, mein Aquarium wird vorbereitet, ich gehe nochmal über die Scheiben drüber, gucke, dass keine Wasserflecken auf den Scheiben sind, mach vielleicht nochmal irgendwo Mulm weg. All diese Dinge werden dann im Vorfeld gemacht, um dann halt wirklich so, ich nenne es jetzt mal, ein Hochglanzfoto zu machen. Das heißt, wirklich Wasserwechselreinigung, Filterreinigung, Rückschnitt, das Ganze wird halt vorher gemacht, damit das Aquarium halt meistens wirklich dann on top oder on point dann wirklich sehr, sehr cool aussieht auf den Fotos. Und hin und wieder kann man natürlich aber auch mal Blicke hinter die Kulisse erhaschen, beziehungsweise, was heißt hinter die Kulisse, also wie diejenigen dann ja der Community verkaufen, wie sie ihr Aquarium pflegen. Und ich nehme das natürlich erstmal allen ab, aber stelle dann immer wieder fest, okay, also wenn ich das jetzt mal mit meinen Pflegeroutinen vergleiche, dann muss ich sagen, krebse ich zumindest wirklich sehr, sehr stark am unteren Rand. Also ich nehme das auch schon ja relativ ernst, glaube ich. Also das heißt, gerade hier bei dem Alpen 60p, was immer so mein Vorzeige-Aquarium mehr oder weniger ist, da nehme ich das halt wirklich schon relativ ernst. Das heißt, dass ich da häufige Rückschnitte mache, dann auch natürlich gucke, dass kein Mulm dann auf dem Boden liegt, dass ich regelmäßig Wasserwechsel mache, meinen Filter reinige, alles das, was halt zu einer Beckenpflege jetzt erstmal dazugehört. Das heißt, dass das Aquarium halbwegs immer on point oder on top aussieht, aber das ist jetzt nicht immer ganz so einfach, gerade bei den anderen Aquarien, bei denen ich eher so einen Low-Maintenance-Ansatz verfolge, da kommen wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf, da merke ich halt, dass ich da zumindest an den Stellen wirklich so weit hinterherhinke, dass das eigentlich schon gar nicht mehr ja beschreibbar ist, also wenn ich mir da andere Pflegeroutinen angucke. Und hier ist halt ausschlaggebend, dass die meisten ja Videos, die ich jetzt so gefunden habe, beziehungsweise die Instagram-Posts oder Stories oder was ich auch immer wahrnehme, sind meistens in der Regel eher von Aquarien, die, ich sag mal, eher High-Maintenance sind. Das heißt in dem Falle, die eine häufige Wartung, eine häufige Pflege mehr oder weniger benötigen. Und da habe ich so manchmal das Gefühl, dass, und das kann ich natürlich nachvollziehen, weil ich das in gewisser Weise natürlich ähnlich mache. Gerade als Content Creator ist man natürlich darauf angewiesen, dass man euch als Zuschauern oder Zuhörern jetzt in diesem Podcast natürlich dann irgendwas zeigen kann. Und da möchte man natürlich ja irgendwie was haben und dann bauscht man vielleicht auch bestimmte Dinge mal auf. Es ist jetzt nicht so, als wenn das bei mir nie vorkommt. Natürlich baue ich mir dann zum Beispiel eine Bio-CO2-Anlage, um euch zu zeigen, wie man eine Bio-CO2-Anlage baut, obwohl ich sie selber eigentlich gar nicht mehr einsetze hier. Ne? Weil ich finde das Konzept Bio-CO2 gut, möchte darüber ein Video machen, also mache ich dann halt extra eine CO2-Anlage, eine Bio-CO2-Anlage dafür. Oder zum Beispiel, wenn ich einen Wasserwechsel mache, zeige ich das halt alles sehr genau. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass es etwas übertrieben wird. Das heißt, dass man dann neben dem Wasserwechsel, der Filterreinigung, dann noch bestimmte Zusatzprodukte damit reinbringen soll und das dann gut verrühren, rechts rum, links rum, was weiß ich. Also wenn man sich die Sachen so anguckt, kann man eigentlich immer relativ schnell feststellen, okay, man hat das Gefühl, dass mit einem selber irgendwas falsch ist. Und ich denke, das sollte nicht sein an der Stelle. Und deswegen habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ist das denn halt wirklich so? Muss man so viel Arbeit in ein Aquarium reinstecken? Und da kann ich, wie gerade eben schon so ein bisschen gesagt, deutlich mit Ja und mit Nein antworten. Denn, wie gerade eben schon erwähnt, mein Alpen 60P ist an der Stelle relativ pflegeintensiv, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, da geht es jede Woche an die Aquarien dran oder an das Aquarium dran, dass ich halt da wirklich Scheiben putze, Wasserwechsel mache, Rückschnitt, was auch immer so an diesem Aquarium dann halt gerade ansteht. Auf der anderen Seite muss man aber auch zum Beispiel sagen, habe ich natürlich Aquarien, die zum Beispiel sehr, ja, low maintenance sind. Das heißt, wo das Wartungsintervall, das Pflegeintervall relativ, ja, ich würde mal sagen, human ist an der Stelle. Das heißt, dass da zum einen mit Zusatzprodukten nicht groß gearbeitet wird. Das heißt, ein ganz klassischer Wasserwechsel, ohne dass ich da jetzt noch zusätzliche Filterbakterien noch mit reinbringe, Wasserparameter irgendwie mit irgendwas ändere oder sonst halt irgendwas mache. Das ist ein ganz normales Aquarium, was halt läuft, was einen Wasserwechsel bekommt mit normalem Leitungswasser oder halt vielleicht noch mit Osmosewasser, je nachdem, zum Beispiel auch bei Mini-M. Und dann war es das halt. Das heißt, da sieht man, dass ich meine Aquarien an der Stelle jetzt wirklich unterschiedlich betreibe. Das heißt, dass man da sehen kann, okay, man kann auf der einen Seite natürlich relativ viel in Zeit in sein Aquarium investieren, man muss es aber nicht. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt an der ganzen Sache, dass es natürlich immer auf dich bzw. auf dein Aquarium ankommt. Was willst du mit deinem Aquarium erreichen? Möchtest du immer ein Aquarium haben, was wirklich sehr schön aussieht? Wobei man da auch eigentlich sagen muss, dass man danach ja nicht wirklich gehen kann, weil auch ein Low-Maintenance-Becken, also was halt nicht so krass gepflegt wird im Sinne, dass es halt wirklich regelmäßige Rückschnitte braucht, regelmäßige Wasserwechsel oder so, das kann natürlich trotzdem schön aussehen. Und ich muss halt sagen, mein Cube-Aquarium gefällt mir im Moment wirklich, wirklich gut. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich jetzt mit CO2 angefangen habe. Das heißt, die Rotala, die ein bisschen verkümmert ist im Hintergrund, die wächst halt jetzt gerade so richtig. Da merkt man dann aber auch wiederum, wenn ich natürlich zum Beispiel CO2 im Wasser habe, dann kommt das meinen Pflanzen zugute. Die wachsen natürlich besser. Das heißt, mir gefällt die Pflanzenmasse darin. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch wieder den Nachteil damit eingehandelt, dass ich natürlich wieder vermehrten Rückschnitt machen muss. Das heißt, das habe ich jetzt beispielsweise vor dem Podcast gerade gemacht, dass ich hier in dem Aquarium einfach so ein bisschen die Pflanzen zurückgeschnitten habe, weil man doch schon gemerkt hat, die Hykrokotyle beziehungsweise die Rotala im Hintergrund, ja, die haben jetzt echt schon gutes Wuchern angefangen und da musste jetzt auf jeden Fall mal der Rückschnitt gemacht werden. Das hat natürlich auch wieder einige Zeit mehr oder weniger gebraucht und das habe ich im Vorfeld, bevor ich die CO2-Anlage eingebracht habe, nicht wirklich benötigt, diese Zeit. Das heißt, dass ich da eigentlich nur einen ganz normalen Wasserwechsel gemacht habe, habe ein bisschen Mulm weggesaugt und fertig. Ne? Das heißt, da merkt man dann halt auch, dass man da mit weniger Zeit arbeiten kann. An der Stelle kann man jetzt vielleicht einfach mal so durchgehen, okay, wenn wir die ganze Zeit von Low Maintenance sprechen, hatte ich ja eben gesagt, das sind Aquarien, die nicht so intensiv gepflegt werden müssen. Aus meiner Sicht ist aber auch nicht jedes Aquarium als Low Maintenance Becken geeignet oder für eine Low Maintenance geeignet, denn das Ganze sollte natürlich auch dann gerade bei der Planung so ein bisschen darauf ausgelegt sein, dass du halt ein Aquarium haben möchtest, was nicht gerade so pflegebedürftig ist. Und da haben wir zum einen natürlich das Problem der Pflanzen, das heißt der schnell wachsenden Pflanzen, vor allem so Stängelpflanzen oder sowas wie die Rotala, die will man ja eigentlich ungerne haben in solchen Becken, weil die wachsen unter den bestimmten Bedingungen oder unter den richtigen Bedingungen natürlich wie Bolle und da kommt man mit dem Rückschnitt oft gar nicht hinterher. Das heißt, da hat man schon wieder einen Punkt, dass man eher langsam wachsendere Pflanzen, zum Beispiel wie sowas wie die Busse Phalandren, die es so gibt oder zum Beispiel Kryptokorynen, einsetzen kann, wobei Kryptokurrenen ja auch relativ gut oder schnell wachsen, aber zumindest unter Umständen, die, ich sag mal, jetzt nicht ganz so freundlich generell fürs Pflanzenwachstum sind. Das heißt, dass deine Pflanzen zwar wachsen unter den Bedingungen, aber etwas langsamer wachsen. Oder zum Beispiel Massilea habe ich auch als Bodendecker sehr schätzen gelernt. Es wächst sehr gut, aber halt auch nicht so schnell, dass man da nicht mehr hinterherkommt mit dem Schneiden oder mit dem Zurückschneiden. Also das sind Punkte, wo man dann ein bisschen drauf gucken kann, zumindest bei der Pflanzenwahl, dass man da schon mal ein paar richtige Pflanzen ins Aquarium reinsetzt, die halt etwas langsamer wachsen sind. Ebenso sollte man natürlich auch gucken, und das zahlt so ein bisschen darauf ein, wie denn so die Dimensionierung von bestimmten Technikprodukten, wie vor allem zum Beispiel halt der Beleuchtung, beziehungsweise aber natürlich auch dem Filter ist. Das heißt, gerade wenn du zum Beispiel deine Beleuchtung nicht richtig dimensionierst, also meinst, hey, ich muss hier mit, keine Ahnung, wie viel Lumen da pro Liter in mein Aquarium reinballern, obwohl meine Pflanzen das gar nicht brauchen, wirst du natürlich das Problem haben, dass du immer irgendwie gucken musst, habe ich jetzt irgendwie ein Problem mit Algen oder mit den Nährstoffen, die ich zur Verfügung stelle, weil man natürlich auch bei Low-Maintenance-Becken oft nicht auf tägliche Düngung, vielleicht maximal auf wöchentliche Düngung umsteigen möchte. Ne, das sind halt alles Punkte, die das mit beeinflussen. Aber natürlich auch zum Beispiel die richtige Filtergröße, weil ein zu kleiner Filter muss halt zu häufig gewechselt werden oder gereinigt werden. Und da ist es natürlich dann von Vorteil, wenn du zum Beispiel eher einen größeren Filter hast, der natürlich auch deinem Besatz angemessen ist. Das heißt, wenn du natürlich jetzt einen kleinen Filter mit sehr viel Besatz im Aquarium hast, ja, dann wird es halt schon ein bisschen schwierig mit längeren Wechselintervallen oder Reinigungsintervallen. Ebenso kann man natürlich auch bei diesem Filterpunkt einfach mal drüber nachdenken, muss es denn jetzt wirklich der heißeste Scheiß vom heißesten Scheiß sein? Was meine ich damit? Ich habe mir zum Beispiel jetzt solche Lilypipes geholt, weil ich die eigentlich total cool fand. Das heißt, diese transparenten oder Glas-Ein- und Ausflüsse, aber die sind halt mega pflegebedürftig. Das heißt, gerade wenn natürlich da drinnen Algen sind oder Schmutz ist, sehen die natürlich nicht mehr schön aus. Also was muss man machen? Alle spätestens 2 Wochen muss man halt da mit der Schlauchbürste durchgehen und das Ganze reinigen. Und das dauert halt auch seine Zeit, weil es natürlich Glasware ist. Man muss damit vorsichtig umgehen, damit es nicht kaputt geht. Also das sind halt alles so Dinge, da kann man zum Beispiel auf ja, Edelstahl-Ein- und Ausläufe zurückgehen, aber zum Beispiel auch transparente Schläuche. Ja, muss halt auch gereinigt werden, macht man wahrscheinlich nicht ganz so häufig, aber muss halt gemacht werden. Da kann man zum Beispiel auch auf Silikonschläuche gehen oder nicht transparente Schläuche, sodass man da halt zumindest schon mal den Punkt hat, dass man nicht die ganze Zeit immer irgendwas reinigen muss. Und dann kommen wir natürlich auch zum letzten Punkt. Natürlich, wenn der Besatz nicht deiner Aquariengröße und deines Filters entsprechend ist, erzeugt natürlich der Besatz in deinem Aquarium natürlich auch, ja, vermehrt Schadstoffe beziehungsweise vermehrt Mulm, was halt dann natürlich auch vom Filter gefiltert oder raustransportiert werden muss, beziehungsweise in deinem Nitrifikationsprozess auch manchmal zu Schwierigkeiten kommen kann. Das heißt, hier sollte man natürlich auch gucken, dass der Besatz für ein Low-Maintenance-Becken richtig und halt auch von der Menge her richtig ausgewählt ist. Und das sind so die Punkte, die ich jetzt gerade so bei so einem Low-Maintenance-Becken sehen würde. Wichtig ist aber an der Stelle, dass man aus meiner Sicht nicht sagen kann, dass Low Maintenance zum Beispiel gegen High Maintenance, also Becken, die sehr pflegebedürftig sind, immer abstinken. Weil eigentlich, das habe ich ja eben schon gesagt, muss man doch feststellen, so ein Becken, was halt sich selbst überlassen wird, in Anführungszeichen, ne? Also dass da halt jetzt nicht jede Woche meine Hand irgendwie im Becken drum alles sauber macht und rückschneidet und was auch immer, Wasserwechsel, dass das natürlich auch mega cool aussehen kann. Und auf gar keinen Fall halt schlechter ist als High-Maintenance-Becken. So, und von daher kann man sich aus dem Punkt sagen, dass das Konzept eigentlich für ja pflegeleichte, aber trotzdem auch schöne Aquarien sein kann. Das heißt, es kommt natürlich immer auf dich an, wenn du jetzt dann irgendwie dein Becken mehr oder weniger ein paar Monate so ungesehen in der Ecke stehen lässt. Natürlich sieht es dann halt nicht schön aus, also zumindest aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus. Aber wenn du halt vielleicht nicht in der Intensität, aber zumindest regelmäßig deine Pflegeintervalle einhältst, dann sieht das aus meiner Sicht zumindest ja gar nicht mal so schlecht aus. Und ich finde halt, durch diese ja geringere Pflege kann man vielleicht auch die Zeit, die man vor dem Aquarium verbringt, also das heißt in dem Falle, in der man das Aquarium wirklich genießen kann, mehr auskosten, als wenn man halt die ganze Zeit am Aquarium am Arbeiten ist. Ich fand es früher immer cool, am Aquarium zu arbeiten, aber mit der Zeit schätze ich halt immer mehr, gerade weil halt meine Zeit im Moment sehr begrenzt ist, die Zeit, an der ich dann mit in meinem Stuhl hier schön vor meinem Aquarium sitzen kann und das Aquarium genießen kann und nicht am Aquarium arbeiten muss. Gut, so viel soll es eigentlich zu diesem Thema gewesen sein. Und dann kommen wir jetzt natürlich zur Update-Runde. Und wie soll es auch anders sein? Starten wir natürlich wieder mit dem AquaHelper, mit der AquaHelper-App. Und da geht's natürlich erstmal in die neuen Features rein, beziehungsweise in die neuen Funktionen, die es gibt in der AquaHelper-App seit dem letzten Podcast. Und da ist jetzt vor allem eine Funktion mit dabei, die ich natürlich hier gerne erwähnen möchte. Und das betrifft den Osmose-Rechner. Der Osmose-Rechner war mehr oder weniger ja so eine Idee aus dem Livestream, den wir im März gemacht haben oder so. Da kamen einige von euch, beziehungsweise es hatten mir noch einige per Mail geschickt, dass sie natürlich mit Osmosewasser arbeiten und dann dementsprechend immer so das Problem haben, okay, wie viel Osmosewasser muss ich denn jetzt in mein Aquarienwasser mit einbringen, zum Beispiel beim Wasserwechsel oder so, dass ich halt wirklich auf die Wasserwerte komme, auf die ich dann halt auch kommen möchte mit diesem Osmosewasser. Das heißt, die richtige Verschneidung des Wassers hinzubekommen. Und daher habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich ein cooler Anwendungsfall und den findest du jetzt auch in der AquaHelper-App. Wenn du die AquaHelper-App jetzt noch nicht kennst, weil du vielleicht neu in diesem Podcast bist oder sie dir noch nicht heruntergeladen hast, kannst du gerne mal in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung nachgucken. Da findest du den Link zum Download. Und genau, das ist so die Hauptfunktionalität, die seit dem letzten Podcast dazugekommen ist. Ich merke im Moment, dass halt sehr, sehr viele Seiten an mir zerren. Das heißt, mein Privatleben, YouTube, mein Berufsleben, alles kommt, prasselt gerade mehr oder weniger auf mich ein. Das heißt, gerade in den letzten 2 Wochen ist gar nicht mehr so viel passiert, außer halt diese Funktion, die aber wirklich trotzdem sehr, sehr cool ist. Also gerne mal ausprobieren. Ich bin aber guter Dinge, dass wir halt jetzt da gegen Ende April wieder in einen Zustand reinkommen, in der jede Woche immer wieder natürlich neue Funktionen und Bugfixes natürlich in der App eingespielt werden. Ich muss sagen, wenn ich mir mal so die Statistiken der App angucke, dann sehe ich so, dass ungefähr am Tag 20 bis 30 Nutzer diese App nutzen und auf den Monat gesehen waren das jetzt im letzten Monat 900, das wäre ein bisschen viel, 600 Nutzer und ich fand eigentlich so für den Start eigentlich schon eine richtig coole Zahl, zumal das Ganze natürlich nur für Android-Geräte zur Verfügung steht im Moment. Die iOS-Version, damit halt alle beruhigt sind, die kommt erst in der zweiten Jahreshälfte, weil man da noch ein paar Umstellungen machen muss. Das heißt aber an der Stelle, da wir ja nur auf einem Betriebssystem sind, geht mehr oder weniger die Hälfte der potenziellen Nutzerzahl schon verloren. Das heißt, an der Stelle finde ich eigentlich 600 User gar nicht mal so schlecht. Und ja, bin auf jeden Fall stolz, was wir da bis jetzt alle zusammen auf die Beine gestellt haben, weil ich natürlich auch von euch immer sehr, sehr viel Feedback zu dieser App bekomme. Das heißt, dass da wirklich von euch pausenlos mehr oder weniger, egal ob es jetzt im Bugmelder oder Feature-Wünsche Melder mehr oder weniger, dann Ideen reinkommen oder per Mail oder auf Instagram. Also überall erreichen mich Ideen, wie man die App noch verbessern kann, was noch hinzugefügt werden sollte, wo es Probleme gibt. Und da muss ich halt sagen, bin ich mega stolz auf unsere Community hier, die das oder mit euch zusammen, dass wir das da halt dann wirklich gut hingekriegt haben. Ich habe aber auch natürlich schon eine Idee, die mir so im Kopf rumschwebt natürlich habe ich eine ganze Liste an Ideen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da keine Ideen mehr hätte und nur noch diese eine, sondern ich habe eine ganze Liste davon, auch die Dinge, die ihr mir schickt, die dann halt ja noch nicht sofort implementiert werden können, die kommen bei mir immer auf eine Liste. Das heißt, dass ich da so nach und nach immer mal was abarbeiten kann. Aber in der vergangenen Woche hat mich eine Idee wirklich gecatcht, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, das wird das nächste Feature, was ich für diese App umsetzen möchte, weil es auch, glaube ich, vielen von euch da draußen, die gerade vielleicht am Beginn beim Einstieg in die Aquaristik gerade sind, sehr helfen wird. Und das ist nämlich die Einlauf- oder Einfahrphasenbegleitung. Denn mich erreichen natürlich auch immer wieder Fragen rund um Einfahrphase, wie lange sollte das dauern, was muss ich in der Einfahrphase machen. Ich habe da natürlich auch schon mal ein gesamtes Video gemacht, was überhaupt die Einlaufphase so richtig ist, aber so eine richtige Begleitung über mehrere Wochen hinweg, das gibt es ja noch nicht so richtig und daher habe ich mir gedacht, okay, könnte man so eine Art 60-Tage-Programm machen, das heißt, dass ihr, wenn ihr ein Aquarium startet, sagen könnt in der App, hey, ich möchte jetzt dieses Aquarium einfahren, bitte mit deiner Hilfe, liebe Aquarien-App, und kann dann halt mehr oder weniger einstellen oder mir zeigen lassen, okay, du hast jetzt zum Beispiel die nächsten 6 Wochen und zum Beispiel in der nächsten Woche, also das heißt in der Woche 1 steht für dich noch nichts an, in der Woche 2 solltest du vielleicht mal einen 20%igen Wasserwechsel machen, in der Woche 3 kannst du zum Beispiel schon Schnecken einsetzen, in der Woche 4, also dass man halt das immer mal wieder so ein bisschen mehr oder weniger auf einen groben Zeitplan runterbricht, der dann halt natürlich auch dir oder euch als vielleicht Anfängern in der Aquaristik natürlich auch einen Mehrwert liefern kann. Vor allem, um dann vielleicht auch nochmal Tipps zu geben, hey, zum Beispiel, du hast jetzt dein Aquarium gerade 2 Wochen eingerichtet. Es kann natürlich jetzt sein, dass zum Beispiel da jetzt gerade eine Grünalgenphase eintritt oder sowas. Das heißt, diese Phasen sind natürlich ganz normal, gerade beim Start, weil ja alles erstmal in deinem Aquarium biologisch aktiv werden muss und die ganzen Vorgänge noch nicht so richtig funktionieren. Und dementsprechend ist das natürlich auch eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, dann auch hinzuweisen, hey, es könnte sein, dass dir sowas passiert. Keine Sorge, das ist ganz normal in der Einlaufphase und du brauchst keine Sorge zu haben, das geht mit der Zeit, wenn du natürlich die entsprechenden Hinweise beachtest, dann auch wieder weg. Also das war halt so die Idee. Wenn ihr jetzt noch konkrete Vorschläge für so eine Funktion habt, also was müsste da rein, soll das vielleicht länger dauern, also reichen die 60 Tage nicht, wie möchtet ihr das umgesetzt haben, wollt ihr nur Text in der App haben oder sagt ihr, hey, nee, das ist mir viel zu trocken, ich hätte auch gerne ein Video dazu, das heißt, dass ich zum Beispiel auf meinem Kanal so ein mehr oder weniger 60-Tage-Programm mache, was man dann mehr oder weniger in die App mit einbinden kann, also wenn du da Vorschläge hast, gerne in die Kommentare hier auf YouTube, das heißt, gerade die jetzt für Spotify dabei sind, geht das natürlich jetzt nicht in den Kommentaren, da könnt ihr aber mir gerne mal eine E-Mail schreiben, die E-Mail findet ihr natürlich auch in den Shownotes verlinkt, wenn wir auch schon gerade bei Spotify und Apple Podcasts und sonst wo sind, könnt ihr natürlich gerne auch mal diesem Podcast hier eine Bewertung geben, damit ja die Bekanntheit des Podcasts noch mehr gesteigert wird. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über eine Bewertung freuen. Gut. Und dann habe ich noch einen Punkt zur App, der mir sehr am Herzen liegt. Ich habe es auch schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge so ein bisschen erwähnt. Diese App hat auch ein bisschen was mit meiner Abschlussarbeit bzw. meiner Masterarbeit zu tun, denn ich bin jetzt mehr oder weniger am Ende meines Studiums und habe jetzt ja nur noch die Masterarbeit vor mir stehen und habe dann überlegt, okay, was könnte ich denn in der Masterarbeit Cooles machen? Und habe dann entschlossen, okay, ich werde diese App weiterentwickeln und moderne KI-Funktionen, das heißt Funktionen mit künstlicher Intelligenz, ich sag mal so ChatGPT und sowas alles ist ja, glaube ich, in aller Ohren, dass ich sowas mal für die Aquaristik mit implementiere, weil bis jetzt finde ich, Aquaristik hat immer so ein bisschen, ja, nicht dieses Angestaubte, aber hat halt so eher noch den analogen Touch. Und so richtig digital ist ja Aquaristik noch nicht. Und da habe ich gedacht, hey, wäre es nicht eigentlich cool, wenn wir solche modernen Funktionen auch für die Aquaristik nutzen könnten? Das heißt, dass man zum Beispiel einen Chatbot hat, der speziell für Aquaristikfragen trainiert ist. Das heißt, dass du den fragen kannst und da nicht nur so Nonsens rauskommt, sondern auch wirklich handfeste Aussagen von diesem Chatbot rauskommen. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt dein Aquarium planst, also das heißt gerade einsteigst, ist es natürlich immer schwer herauszufinden, okay, was brauche ich denn jetzt alles für Produkte, wenn ich mir alles einzeln kaufe, passt denn diese Lampe auf dieses Aquarium oder passt dieser Besatz zu dem bisherigen Besatz, den ich in meinem Aquarium habe? Das sind ja alles Fragen, die man dann meistens beantworten muss und die natürlich oft für Anfänger relativ schwer zu beantworten sind. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Funktion der KI-Planer, das heißt, dass es da einen Planer gibt, der dir zum Beispiel oder der dich in deiner Planung für mögliche Aquarien dann auch unterstützen kann. Also alles das soll mehr oder weniger in dieser App dann mit drinne sein und dazu muss ich natürlich diese ganzen Funktionen entwickeln und es wäre jetzt irgendwie blöd, wenn ich aus meiner Sicht sagen würde, hey, ja, das ist die Funktion und das braucht man und das muss so umgesetzt werden und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt da einfach irgendwelche Annahmen treffe, frage ich doch einfach mal euch. Deswegen gibt es in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes einen weiteren Link. Ich weiß, heute machen wir so viele Links. Naja, egal. Aber es gibt in den Shownotes noch einen weiteren Link zu dieser Umfrage. Die dauert auch gar nicht mal so lange. Es sind 15 Fragen, die ihr da beantworten sollt. Erstmal so ein paar demografische Fragen. Ne? Welches Erfahrungslevel hast du? Hast du schon mal mit Chatbots Erfahrung gemacht? Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Fragen. Und mit diesen, ja, Ergebnissen dieser Umfrage werde ich dann auch nochmal den Chatbot so ein bisschen anpassen auf eure Bedürfnisse, dass ihr dann halt auch wirklich bei der Entwicklung mitwirken könnt. Das heißt, dass ich das nicht im stillen Kämmerlein hier vor mir mache, sondern dass ihr aktiv eine Möglichkeit habt, hier eure Wünsche, eure Vorstellungen mit einzubringen. Und genau, das heißt, macht gerne mit. Es würde mich freuen, wenn wir da eine große Menge, egal ob ihr jetzt schon die AquaHelper-App nutzt oder nicht, also wenn ihr zum Beispiel iOS-Nutzer seid, könnt ihr trotzdem natürlich gerne mitmachen. Das heißt, einfach gerne mitmachen und dann gucken wir mal, was in ein paar Wochen dann für Ideen von euch damit rauskommen. Genau, so. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Podcast des Monats. Den haben wir ja jetzt schon in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge, war es auch schon für mich so ein bisschen schwierig gewesen, jetzt immer mehr Aquaristik-Podcasts rauszusuchen. Ich habe ja damals gesagt, okay, ich werde euch dann auch, wenn ich bei den Aquaristik-Podcasts alle durch bin, auch mal andere Podcasts aus anderen Themenbereichen vorstellen, die ich richtig cool finde, wo ihr vielleicht auch noch was lernen könnt. Aber ich habe natürlich noch einen Podcast unterschlagen und der ist mir fast durch die Lappen gegangen. Aber als ich es eben gesehen habe, ist mir es wie ja Schuppen von den Augen gefallen. Denn ich rede hier vom Glasgarten-Wiki-Podcast von Garnelenhaus. Und der ein oder andere wird den Host des Podcasts, also der Sprecher, so wie ich das jetzt hier bin, auf meinem Podcast kennen. Und das ist nämlich der liebe Nils von Shrimp Puddle, der das halt im Auftrag mehr oder weniger vom Garnelenhaus auf deren Kanälen beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal von denen und aber natürlich auch auf Spotify und so weiter, auf den anderen Plattformen dann auch einspricht. Und ich muss sagen, ich höre hin und wieder mal rein. Es ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr vielschichtiger, informativer Podcast. Das heißt, da geht's weniger eher darum, so okay, ich erzähle mal so ein bisschen was aus meinem, einen Schwank aus meinem Leben, so wie ich das jetzt hier manchmal mache, sondern da geht's halt wirklich sehr, sehr krass um Informationen. Das heißt, dass da wirklich bam, 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 der Podcast sehr kondensiert, ja, vielschichtig auch dann Informationen zu sehr unterschiedlichen Themen auch ja mehr oder weniger preisgibt. Das heißt, in dem Falle geht es nicht, wie der Name jetzt vermuten lassen würde, nur um Garnelen, sondern es geht auch zum Beispiel um die Einlaufphase. Was kann man machen bei Planarien oder was kann man zum Beispiel bei einer Karmhaut machen? Und viele Sachen mehr. Also alles, was rund um die Aquaristik ist, wird in diesem Podcast mit abgehandelt. Ich muss an der Stelle eine kleine Einschränkung machen für die Leute, die jetzt diesen Podcast hier zum Beispiel feiern oder generell Podcasts sind ja in der Regel eher, dass sie, ja, ich sag mal, davon leben, dass es eine, ja, ich sag mal, freie Konversation ist, desjenigen, der das präsentiert. Und der Glasgarten-Wiki-Podcast ist mehr oder weniger so als eine Art Audio-Wiki aufgezogen. Das heißt, Nils ja vertont die Wiki-Einträge mehr oder weniger von Garnelenhaus. Das heißt, in dem Falle hat Garnelenhaus ja selber eine Wiki-Page oder mehrere Wiki-Pages, wo verschiedene Algen beschrieben sind, wo genau diese Themen, die in den Podcast-Folgen dann halt behandelt werden, dann halt auch mit dabei sind. Und Nils ja liest das mehr oder weniger halt vor. Er gibt sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe, das Ganze halt wirklich spannend rüberzubringen. Also aus meiner Sicht kann man da gut zuhören. Von daher würde ich jetzt an der Stelle sagen, lasst euch nicht abschrecken, wenn die ersten Folgen, wenn ihr die jetzt hört, etwas anders klingen als normale Podcasts. Ich glaube, man kann halt sehr viel davon profitieren, dass es halt doch wirklich eine sehr kondensierte ja, Form ist und man nicht so wie bei mir hier immer wieder abschweift zu irgendeinem anderen Thema. Das heißt, dass man da wirklich, wenn man ein bestimmtes Thema hat, sich diese Podcast-Folge mal eben schnell anhören kann und dann ein paar Informationen dazu bekommt. Und genau, was noch wichtig ist an der Stelle, wo gibt es diesen Podcast, habe ich eben schon ein bisschen gesagt. Den Podcast gibt es bei YouTube, Spotify, Apple, aber natürlich auch bei anderen Podcast-Plattformen, wo es halt Podcasts zu hören gibt. Und im Rhythmus liegt das Ganze alle 2 Wochen. Das heißt, da habt ihr so wie bei mir alle 2 Wochen eine neue Folge von Nils im ja, Glasgarten-Wiki-Podcast. Und ich würde sagen, wenn das dein Interesse geweckt hat, kannst du auch wiederum gerne mal in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes nachgucken, ob das vielleicht was für dich ist. Da findest du auf jeden Fall den Podcast verlinkt. Und dann würde ich sagen, soll es das jetzt von dieser Podcast-Folge hier gewesen sein. Heute nur mal ein Thema. Und damit würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Macht's gut. Ciao.